Deep Burns.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.
Hallihallo, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura, hallo Rabbi.
Hi.
Wie geht es euch?
Gut.
Ganz gut.
Ganz gut. Wir sind heute nicht nur zu dritt, sondern wir haben noch einen Gast heute, und zwar Dr. Christian Kerpen. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Moin aus Hamburg.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht hier bei uns in der Runde, sondern dann aus Hamburg zugeschaltet, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über das Thema Penisvergrößerung.
Ja, ich wollte den Christian unbedingt dabei haben. Wir waren vor einem Jahr auf einer Fortbildung in der schönen Praxis von Christian, die ist in Hamburg. Cosmopolitan Aesthetics, so heißt die, oder?
Ja, Cosmopolitan Aesthetics.
Genau, die haben zwei Praxen insgesamt, eine in Hamburg, eine in Hannover, wenn ich mich nicht irre.
Und noch eine neue eröffnet, oder, Christian?
Jetzt sind wir in Braunschweig, sind wir an drei Standorten im Norden vertreten.
Ja, und Christian hat sich auf was ganz Besonderes spezialisiert, nämlich Penisvergrößerung. Und seine Patienten kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus England und vielen weiteren Ländern Europas.
Okay, bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Jetzt erstmal kurz die Frage, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Also jetzt spezialisiert, das hört sich immer so an, als würde man das ausschließlich machen. Natürlich, das Ganze macht sehr, sehr viele Brust-OPs, gerade auch sehr viele Rekonstruktionen jetzt. Auf dem Boom gibt es sehr viele verfuschte Operationen von den Billiganbietern, Liposuktion, Brazilian Buttlift, also eigentlich das ganze Spektrum. Aber es stimmt, in Norddeutschland bin ich einer der wenigen plastischen Chirurgen, die auch Penisvergrößerungen durchführen. Und ich habe das in der Tat in meiner Facharztausbildung gelernt. Als ich Anfang der 2000er in Ulm begonnen habe mit der Facharztausbildung zum plastisch-ästhetischen Chirurgen, hat mein alter Chef, der Professor Hoffmann in Ulm, hat diese Eingriffe durchgeführt, und dann durfte ich das auch erlernen. Und das war damals noch eine absolute Seltenheit. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen in den Mainstream übergegangen.
Ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich auch ein Thema, was jetzt nicht irgendwie gesellschaftlich offen besprochen wird, sondern würdest du auch sagen, dass es nach wie vor, klar, es ist was extrem Intimes und nach wie vor noch ein Thema ist, was ja über was halt nicht so offen gesprochen wird und dadurch vielleicht auch nicht so aufgeklärt wird, wie es hätte sein können oder sein könnte?
Ja, also natürlich hat jetzt mit den sozialen Medien so ein bisschen, wie soll man sagen, das ist alles ein bisschen lockerer geworden. Ne? Dieser ganze Bereich, was früher so alles, was intim war, wurde unter der Decke gehalten, hat man nicht drüber geredet. Heute gibt es ja auch ganz viele Blogs, Foren, wo Frauen und Männer sich austauschen. Und von daher ist es natürlich jetzt im Vergleich zu den 70er, 80er, 90er Jahren mehr ein Thema geworden. Und natürlich auch durch den, sagen wir mal, den Zugang, den leichteren Zugang von, sage ich jetzt mal, erotischen und pornografischen Materialien, ist sicherlich mancher Mann geneigt, dann auch eher so einen Vergleich anzustellen und sich zu fragen, wie er denn jetzt so mit seinem besten Stück bestückt ist, sozusagen.
Also wenn deine Patienten zu dir kommen, die wissen eigentlich oder sind besser aufgeklärt als vor 20 Jahren, die wissen genau, was sie wollen.
Die Patienten, die zu mir kommen, die wissen eigentlich ganz genau, was sie wollen. Die haben sich nämlich vorher übers Internet ganz perfekt informiert. Die wissen genau, was möglich ist, welche Techniken. Es gibt durchaus auf Facebook, gibt es so Gruppen, da kommt man auch nicht rein, also keine öffentlichen Gruppen, wo Männer sich austauschen, wo sie so Erfahrungen austauschen, auch auf einem ganz intimen Niveau. Und ja, die teilen halt ihre Erfahrungen, die sagen, okay, ich war da und da, hab mir das operieren lassen und so, ich bin zufrieden oder ich bin nicht zufrieden. Ja, und dadurch ist das natürlich, das Thema ist sehr, sehr aktuell.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja auch gerade eigentlich sehr, also in dem Moment auch, wo es Facebook-Gruppen gibt und so weiter oder wo einfach ein offenerer Austausch stattfindet, ist ja eigentlich sehr, sehr positiv, weil auch gerade im Bereich Medizin, wenn es um Männer geht und so weiter, war das ja bisher immer extrem verschlossen oder auch Beispiel Thema Männergesundheit allgemein, das ist ja jetzt nichts, worüber man auch am Stammtisch oder mit Freunden halt irgendwie offen spricht, und wenn das da so ein bisschen aufgebrochen wird und man sich austauscht, ist das im ersten Moment natürlich auch sehr, sehr positiv.
Ja, Christian, meine Frage, bevor halt jetzt die ganzen anderen Fragen kommen, erkennst du einen vergrößerten Penis direkt, wenn er schon vorher irgendwo vergrößert wurde?
Ja, oder? Also ja, das ist wie bei Nasen-OPs oder wie bei Brust-OPs. Selbst wenn das sehr gut gemacht ist, der Spezialist erkennt das. Ja?
Der
sieht es an gewissen Anzeichen, aber das muss ich sagen, es ist für 99,999% der Bevölkerung ist es nicht ersichtlich, ob da was vergrößert wurde oder nicht. Da muss man also wirklich genau den Augenmerk darauf legen. Ne?
Ja, nee, die Frage war halt, weil, wenn man wieder bei dieser pornografischen Geschichte, viele Frauen haben ja vergrößerte Brüste in der Szene. Und was ist halt mit den Männern? Ja, weil diese Männer dienen ja den normalen Otto-Normalbürger oder den Jugendlichen, die sich das halt dann anschauen, als Vorbilder. Und da entstehen ja halt die ganzen Komplexe, wenn man es so nennen kann. Ach, meiner ist zu klein, den sollte ich den vergrößern. Und die wissen dann halt nicht, ob die dann halt vergrößert sind oder nicht. Weil das ist ja auch irgendwo für die, wenn man so eine Karriere anstrebt, ja genauso wie große Brüste bei Frauen. Es ist dann halt gut, wenn man so ein größeres Stück da hat, ja.
Ja, genau, das ist halt leider so, ne, dass, gut, es gibt natürlich auch Erotik für Frauen, da wird auf anderes Wert gelegt, aber bei den normalen pornografischen Sachen ist es halt so, da wird natürlich schon darauf Wert gelegt, dass es halt auch Männer sind, die halt einen extrem außergewöhnlichen Penis haben. Ob das jetzt alles operiert ist oder ob das, sage ich mal, angeboren ist, ausgewählt, das wird man dann letztendlich im Film oder so oder im Magazin nicht auseinanderhalten können. Vermittelt natürlich ein falsches Bild. Ist ja klar, ist ja auch wie bei den Frauen. Ne? Wenn eine Frau einen natürlich schönen kleinen B-Cup hat, haben wir auch in der Sprechstunde, da kommen Frauen, wollen eine Brustvergrößerung, haben ein wunderschönes C, nur weil die Freundin das irgendwie dann hatte und weil die sich dann etwas minderwertiger fühlt, dann muss man auch einfach sagen, das macht also keinen Sinn. Weil man muss ja auch einfach überlegen, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Brustimplantat ja auch das Risiko hat, dass es Komplikationen gibt oder dass es vielleicht später auch mal ausgetauscht werden muss. Wenn man dann eine moderate Vergrößerung, dann würde man vielleicht Eigenfett oder sowas nehmen, wo es halt ein bisschen größer ist und wo man halt keine geringe Langzeitfolgen hat zum Beispiel.
Ja, und wenn die Patienten zu dir kommen, vorab auch im Gespräch, was merkst du, wie, natürlich ist der Wille da, irgendwie zu sagen, okay, ich hätte gerne, dass mein Penis ein gewisses Stück vergrößert wird, und wie hoch ist aber auch auf der anderen Seite, oder wie groß sind da trotzdem auch Ängste und Sorgen, dass vielleicht was schief gehen könnte?
Genau, also trotz aller Informationen ist das ja alles nur zusammengetragen, ne? Und ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie auf einer Seite schaut von irgendwie so einem Zentrum, die sagen, wir finden diese OP ganz oft durch, da wird man natürlich wenig Negatives finden. Und ganz wichtig ist natürlich gerade in der ästhetischen Chirurgie, dass die Patienten natürlich umfassend auch über die Risiken aufgeklärt werden, das ist klar. Und jede OP hat Risiken. Eingriff wird ja auch in der Narkose, zwar nicht sehr lange, aber wird in der Narkose durchgeführt. Und da muss man natürlich schon über alles aufklären. Natürlich werden die Patienten vorher abgecheckt mit EKG, mit den Laborwerten, aber trotzdem, theoretisch, es kann ja immer was passieren. Es kann immer eine Wundinfektion oder sowas geben, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Und darüber muss man halt auch umfassend aufklären. Und manche Männer haben vielleicht auch eine falsche Vorstellung oder manche Männer ordnen sich vielleicht auch falsch ein. Ich messe das ja dann alles nach. Schau das und sag manchen Männern, dass sie halt über dem Durchschnitt sind oder genau im Durchschnitt. Und ganz lustig ist, wenn die Partnerin mitkommen oder die Freundin, in den allermeisten Fällen, also bis auf ein, zwei Ausnahmen, sagen die immer, also wegen mir muss er das nicht machen. Unser Eheleben ist wunderbar, alles, aber das scheint so ein tiefer innerer Wunsch zu sein. Ne? Man muss aber wirklich auch umfassend auch über alle riesigen Konsequenzen aufklären. Und natürlich sind OP-Methoden zu bevorzugen, die halt natürlich sicher und einfach sind.
Ja, die Frage, die ich mir halt, ich meine, das kommt ja durch Vergleich. Männer vergleichen ja, und das ist ja je nachdem, wenn man auf die Toilette geht, guckt man ja einmal rüber, oder wenn man Gemeinschaftssport macht in der Duschkabine. Ich denke, das ist halt ganz tief verankert durch Vergleiche und Freunde, und dadurch kommt dann halt vielleicht der Wille oder die Entscheidung, irgendwann mal da was halt zu machen. Wie, aber jetzt mal die Frage, wie wird das gemacht? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Also da muss man sagen, es wird ja sehr oft wird mit Cremes, mit Salben, mit Streckapparaten sowas geworben. Das muss man sagen, leider Das ist alles Quatsch. Das ist so. Auch was man so auf YouTube sieht, diese ganzen Videos, wo so kleine Asiaten ganz viel Hyaluron reinspritzen oder andere Sachen, da kann ich nur von abraten. Wir dürfen nicht vergessen, die Härte des Penis bei der Erektion kommt durch die Schwellkörper, durch den Bluteinfluss zustande und durch den Klappenfluss. Wenn wir an den Schwellkörpern irgendwas manipulieren, operieren, verkleben, verstopfen, das Blut kann nicht mehr fließen, dann haben wir Erektionsprobleme. Das wollen wir keinesfalls. Das heißt, da am besten wegbleiben. Und Hyaluron zum Beispiel, was so oft propagiert wird, das hat ja eine Konsistenz wie Haargel. Das muss man sich überlegen. Das heißt, im Falle einer Erektion, das bringt ja gar keine Härte. Und außerdem gibt es am Penis fast gar keine subkutane Fettschicht. Das heißt, wenn man das zwischen Haut und Schwellkörper einbringt, dann gibt es bestenfalls Verschiebungen, also das sozusagen nach unten wandert durch den Druck beim Geschlechtsverkehr und dass es sich verknotet. Also ich habe da schon ganz viele schlechte Ergebnisse gesehen und habe auch schon ganz viele Substanzen wieder entfernt, die sich abgekapselt hatten. Und das bringt nichts. Also mit Hyaluron geht gar nichts. Das heißt, im Endeffekt muss man, wenn, sich für einen operativen Eingriff entscheiden. Und wir machen das ja zum Beispiel am häufigsten mit dem Eigenfetttransfer. Das heißt, wird von einer Stelle, bei Männern meistens am Bauch, an den Hüften, wird eine Menge Fett gewonnen, in einer vorsichtigen Art und Weise und steril, und wird dann über einen kleinen Zugang in den Penis injiziert und gleichmäßig verteilt. Und das wächst mit einer Konsistenz an, auch sehr viel bindegewebig und narbig, die auch eine gewisse Festigkeit und Härte hat. Und das Verfahren mache ich ja zum Beispiel seit über 10 Jahren. Und dann kann man zwar nur einen moderaten Gewinn an Länge und Umfang erreichen, aber das ist relativ komplikationsarm, man ist schnell wieder fit und eigentlich eine sehr gute Sache. Zweite Technik ist, dass man die Haltebänder durchtrennt, weil nämlich ein Teil des Penis, des Schwellkörpers, liegt innerhalb des Körpers und man kann den Penis größer aussehen lassen. Das gilt aber dann nur für die Ruhe, weil bei der Erektion schießt eh Blut ein und es kommt noch ein bisschen raus und die Bänder spannen an, dass man die Bänder durchtrennt und vorverlagert. Das ist aber schon ein etwas größerer Eingriff, weil der Penis ist am Becken aufgehängt. Und da muss man erstmal reinpräparieren und da hat man auch nicht sehr viel Platz zwischen den Samenleitern. Und man muss überlegen, alles, was wir auf dem Weg dahin an Nerven und Blutgefäßen zerstören, fehlt nachher und kommt auch nicht wieder. Deswegen ist es eine Methode, die ich eigentlich nur in Ausnahmefällen anwende. Also zum Beispiel, wenn der Penis sich einzieht oder wenn er extrem klein ist.
Ja, und arbeitest du auch oder gibt es auch irgendwie eine Methode, dass man mit Implantaten oder Ähnlichem arbeitet?
Das ist ja eine urologische Methode bei der erektilen Dysfunktion. Also wenn sozusagen durch eine Krankheit oder durch eine Operation oder sowas, wenn dann sozusagen eine Impotenz vorliegt im Sinne, dass der Penis nicht mehr hart wird, also keine Erektion mehr stattfindet, dann kann man Schwellkörperprothesen implantieren. Da gibt es so eine Pumpe zum Beispiel, dann kann man den Penis dann damit zur Erektion bringen. Das ist aber ein massiver Eingriff und das würde man ja nicht bei einem gesunden Mann machen, wo die Schwellkörper ja funktionieren. Das macht keinen Sinn. Es gibt in den USA von einem Urologen eine Silikonprothese, die ist so halbmundförmig und wird auf den Penis aufgesetzt, also da quasi auch, wo wir das Fett reinmachen, und wird dann an den Haltebändern verankert und vorne an der Vorhaut. Die hat dann auch eine gewisse Streckung und eine Volumenvermehrung zur Folge. Aber da gibt es auch eine relativ hohe Infektionsrate. Und wenn wir einmal eine Infektion haben, eine Vernarbung, dann wird der Penis ja noch kleiner. Und es ist ein Fremdkörper. Der wird verkapselt und das kann auch wieder zu Komplikationen führen. Also später mal entfernt werden muss zum Beispiel.
Wie lange dauert es nach der OP, bis der Penis funktionsfähig ist?
Also wir sagen immer, man sollte 4 bis 6 Wochen warten, um eine Verschiebung, also bis das Fett stabil eingeheilt ist oder beziehungsweise auch bis die Bandplastik eingeheilt ist, um nicht durch einen Druck in die falsche Richtung sozusagen eine Verschiebung oder wieder eine Verkleinerung zu provozieren.
Ja, und jetzt ganz, ganz blöd gefragt, wenn man vorher misst und nachher misst, was ist denn jetzt an tatsächlicher Länge machbar? Wie viel Zentimeter kann man denn jetzt vergrößern und wo, weiß ich nicht, kracht es dann auch vielleicht zusammen bei der Vorstellung, die die Patienten haben und ja, was dann die Realität angeht?
Genau, also mit einem Eigenfetttransfer können wir für den Ruhezustand, gehe ich jetzt mal voraus vom Ruhezustand, einen Umfanggewinn von 2 Zentimetern und einen Längengewinn von 2 Zentimetern erreichen, weil der Penis sich durch das Gewicht auch etwas mehr aushängt. Sowieso alles, was wir machen, ist im Prinzip für die Erektion, also für den Geschlechtsverkehr, dann nur Fake. Weil selbst wenn wir den Penis vorverlagern und er dadurch etwas länger wird, das gilt alles nur für die Ruhe. Was aber einen Effekt hat, ist die Umfangvermehrung, weil das bleibt ja. Und bei aller Vergrößerung und Vermehrung darf man ja auch nicht vergessen, die Vagina, der vaginale Schlauch hat ja auch nur eine Länge von 8 bis 10 Zentimetern. Ja, und wenn wir von der Durchschnittsgröße in Deutschland von um die 13 Zentimeter ausgehen, sollte das ja eigentlich reichen. Und auch für den vaginalen Orgasmus ist es ja so, am oberen Scheidengewölbe, so 5 Zentimeter hinter dem Eingang, da liegt eine Nervenansammlung. Das weiß man, das hat man, also ob es den G-Punkt jetzt gibt oder nicht, kann man darüber diskutieren, aber man hat das an Präparaten nachgewiesen, dass da eine erhöhte Nervendichte ist und man davon ausgeht, dass das ein Areal ist, was stimuliert werden sollte. Und mit 5 Zentimetern, das schafft ja jedermann, weil selbst Mikropenis hat eine Länge von 7 Zentimetern. Von daher, wie gesagt, es ist mehr so eine, von den Männern, eine innere Angst oder ein innerer Antrieb manchmal, also als dass es auch der Realität entspricht.
Christian, kannst du so den durchschnittlichen Patienten beschreiben, der da kommt?
Der durchschnittliche Patient ist so um die 30 Jahre, fühlt sich unwohl, zum Beispiel wenn er in die Sauna geht oder wenn er nach dem Sport mit seinen Kameraden duscht, hat sich sehr genau darüber belesen, weiß, möchte meistens keine aufwendige OP haben. Also viele entscheiden sich dann nur für einen Eigenfetttransfer, weil es die kleinere, risikoärmere Operation ist. Und wie gesagt, seine Partnerin ist meistens dagegen oder nicht informiert, wobei ich dann immer sage, ich möchte da keine Eheprobleme auslösen und die Frau wird es nachher bemerken. Deswegen ist es besser, wenn man das vorher alles offen bespricht. Und ich habe auch noch nie einen Mann, sage ich mal, heimlich operiert. Das mache ich nicht. Weil ich finde, in der Ehe, in der Partnerschaft gehört das dazu, dass man miteinander redet über alles. Und das ist ja auch wichtig. Und von daher muss es vorher alles geklärt sein. Aber so, und vielleicht so eine leichte Häufung aus dem arabischen Raum, könnte man sagen, vielleicht haben wir mehr Patienten. Es gibt ja auch Unterschiede, ich sage mal so asiatisch-arabische Penisse sind ja im Durchschnitt etwas kleiner als jetzt die europäischen oder afrikanischen. Da gibt es ja auch weltweite Statistiken, wobei die auch nicht so valide sind, weil es ist ja immer schwierig, wenn die Patienten selber messen, woher kommen die Daten. Gerade wenn man befragt, dann wird gerne was dazu geschummelt. Na, das geht eigentlich nur, wenn man sozusagen mit großen Fallzahlen das immer derselbe, immer im selben Zustand, bei derselben Temperatur misst. Und das ist natürlich sehr schwierig durchzuführen. Ne?
Ja, und ab welchem Alter sind denn solche Eingriffe überhaupt möglich? Oder würdest du sagen, mache ich und davor auf gar keinen Fall? Gibt es da eine Unter- und vielleicht auch Obergrenze?
Also normalerweise sagt man, dass beim Mann mit Abschluss der Pubertät und im 16. Lebensjahr eigentlich auch das Peniswachstum abgeschlossen ist. Aber manche Studien sagen, okay, bis zum 20. Lebensjahr kann auch noch was passieren. Wichtig ist aber vor allen Dingen auch für mich, dass die Persönlichkeit ausgereift ist. Ne? Es muss wirklich in der Lage sein, das vollumfänglich zu überblicken. Es muss eine glaubhafte Indikation, also ein Leidensdruck bestehen. Der Penis muss auch glaubhaft nachgemessen zu klein sein, dass man dann so einen Eingriff durchführt. Also ich würde das nicht bei Minderjährigen machen und ich würde es auch nicht bei jungen Männern, die noch in der Selbstfindungsphase sind, machen. Ich schaue auch immer ganz genau, was ist die Motivation. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Freundin Schluss gemacht hat oder Ehe geht auseinander oder sowas, man hat so eine Akutsituation und das gibt einem vielleicht den Anlass, dass man sagt, hey, ich muss jetzt irgendwas machen, weil wahrscheinlich lag es daran, lag es aber gar nicht. Das kann natürlich dazu sein, dass man irgendwas macht, was man vielleicht später bereut, gerade wenn es eine Komplikation geben sollte. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass das eine gereifte Entscheidung ist, die bestenfalls auch schon einige Jahre getragen wird. Sowieso meistens viele Männer, die recherchieren über Jahre und dann trauen sie sich mal. Und dann wünschen Sie ein objektives Beratungsgespräch. Das ist ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig sowieso im ganzen ästhetischen Bereich ist, was ist die Motivation und eine ganz gute Aufklärung und eine Selektion.
Das heißt, wahrscheinlich ist bei dir dann auch einfach genau das Gespräch und das ärztliche Gespräch vielleicht auch viel, viel wichtiger und dann ja, um nochmal final auch eine Entscheidung zu
Genau,
treffen.
bei vielen Männern kann man durchaus vermitteln, dass dieser Eingriff ist überhaupt gar nicht nötig, wenn man sie mit der Statistik konfrontiert.
Eine Frage hätte ich noch. Es ist jetzt nicht direkt Penis, aber der Hodensack, der ist ja auch in unmittelbarer Nähe. Wie sieht es denn aus mit Hodensackstraffungen? Ist es auch sehr nachgefragt?
Hodensackstraffungen sind auch nachgefragt. Es gibt auch eine Form, wenn der Hodensack zu weit oben am Schaft ansetzt, dann ist der Penis vielleicht groß, der wirkt aber sehr klein. Dann kann man durch so eine kleine Straffung und Rückverlagerung, so ein relativ kleiner Eingriff, ist schon optisch eine größere Größe erreichen. Hodensackstraffungen sind, sag ich mal, leider ab einem gewissen Alter, durch die Hauterschlaffung, durch die Schwerkraft, ist es fast bei jedem Mann so. Das ist einfach so, wir operieren es dann auch, wenn, sage ich mal, glaubhafte Beschwerden bestehen, also im Sinne von einer Einklemmung. Viele Patienten können sich da nicht hinsetzen, die klemmen sich den Hoden ein. Dann kann man diesen Eingriff auch durchführen. Aber ich würde, also das führen wir aber nicht zusammen durch, ne? Weil wir meist einen Eigenfetttransfer machen und wenn wir dann auf der einen Seite schneiden, dann kommt das Fett da wieder raus. Also bei dem Eigenfetttransfer sind das ja nur ganz kleine Zugänge, ein paar Millimeter, die werden nachher mit einem dünnen Faden vernäht. Und aber sonst würde das ganze Fett ja durch den Druck wieder rauskommen. Ne? Dann darf man keine größeren Schnitte machen.
Und gibt es auch Männer, die jetzt so eine zweite Runde, eine dritte Runde machen oder machst du nur einmal?
Also die meisten sind nach der ersten OP zufrieden. Einige, aber ich sag mal, das sind vielleicht 1-2%, die sagen dann nach einem Jahr, okay, das ist super, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Das kann man ja nach einem Jahr problemlos wieder machen. Und ganz, also ich hatte bis jetzt erst 2 Fälle, die wollten das dann ein drittes Mal haben. Das muss man sagen, ist aber dann auch schon sehr, sehr riesig geworden, ne? Im Eigenfetttransfer.
Und meinst du irgendwie, um so ein bisschen zum Schluss zu kommen, wird das ein Thema werden oder meinst du, die Zahl der Penisvergrößerung wird in Zukunft irgendwie zunehmen oder wird es so gleich bleiben oder noch vielleicht auch abnehmen, weil dann irgendwie auf der anderen Seite schon auch mehr aufgeklärt wird? Was ist deine Einschätzung?
Naja, also auch durch Social Media gewinnt ja so der Lifestyle, Körperformung, Bodykult immer mehr an Zuwachs. Und das ist ja eine Tendenz, die wird nicht aufhören. Ne? Es wird sicherlich in Zukunft, also ich bin einer der wenigen Ärzte in Norddeutschland, der diesen Eigenfall regelmäßig durchführt und auch schon seit so langer Zeit, seit über 10 Jahren. Aber es wird natürlich auch mit Zunahme der ganzen plastischen, ästhetischen Chirurgie da auch natürlich so einen Zuwachs geben. Es werden immer mehr diesen Eingriff anbieten und dann werden die Zahlen dann natürlich auch zunehmen.
Man muss sich ja halt irgendwann mal überlegen, soll ich mir einen Porsche kaufen oder den Penis vergrößern? Was kostet das denn so ungefähr? Ich weiß, man darf keine Preise nennen.
Ja, also das wird ja nach GOE abgerechnet, wobei man natürlich auch die Narkose dann einrechnen muss und sowas. GOE-Rechnung kann man ja, das kennen wir ja von anderen Kollegen, kann man natürlich auch nach oben frisieren. Weil unsere Männer aber, die wir operieren, einen Leidensdruck haben und ich das irgendwie auch als eine medizinische Indikation ansehe, sind wir da relativ moderat. Also so ein Eingriff mit allem drum und dran, mit kompletter Vorsorge, Nachsorge, OP, Narkose, Aufenthalt, Betreuung und so, kostet für einen Eigenfetttransfer sind wir jetzt so um die 3.600 Euro. Das ist eigentlich noch sehr, sehr moderat, wenn ich das jetzt mal mit anderen Kollegen vergleiche. Wenn man eine Bandplastik macht, dann ist es so ungefähr das Doppelte, weil dann ist auch ein stationärer Aufenthalt und ein bisschen intensivere Betreuung notwendig und das verteuert das natürlich. Ein Eigenfetttransfer ist jetzt ein ambulanter Eingriff und dann ist man auch nach 1-2 Tagen wieder arbeitsfähig und hat halt nur das
Sex günstiger als der Porsche.
Ja, da kann man auf den Porsche auf jeden Fall getrost verzichten, ja. Vielleicht auch,
ja, wenn man also Klischee bedienen möchte. Ein Porsche ist definitiv teurer als so ein Eingriff.
Das muss man sagen. Wunderbar.
Also dafür gibt's, für den Preis gibt es noch nicht mal eine schlechte Einbauküche.
Ja, vielleicht irgendwie die Sitzbezüge oder so. Wunderbar. Lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, all die Fragen zu beantworten und mit uns über das Thema zu sprechen. Genau, bei Fragen kann man sich natürlich sicherlich auch nochmal an dich wenden, wenn jetzt jemand zuhören sollte und noch weiter interessiert ist an dem ganzen Thema. Ansonsten stellen wir auch gerne den Kontakt her. Ihr findet uns auf Instagram bei The Beauty Bus.
Und Christian findet ihr bei Cosmopolitan Aesthetics, richtig?
Ja, oder ich habe auch eine private Insta-Seite, Kerpen Christian. cosmopolitanaesthetics.com oder Blasschirurgie Dr. Kerben. Die sind genau, da man, auch auf Social sehen. Media mehrfach vertreten.
Auf jeden Fall, genau, dann auch da vertreten. Vielen lieben Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss aus Hamburg. Tschüss.
Ciao, ciao.
The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.